Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, liebe Radio Chico Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kommen zu unserem nächsten Live-Interview hier aus Berner Generationenhaus. Jetzt dürfen wir den Dominik Stillhart bei uns willkommen heißen. Er ist Delegierter vom Bundesrat für humanitäre Hilfe und Chef des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Herzlich willkommen bei uns. Damit wir Sie jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, bitte ich Sie, sich kurz vorzustellen und Ihren Werdegang zu schildern.
Ja, ich arbeite jetzt schon mehr als 30 Jahre in diesem humanitären Bereich. Ich habe auch viel im Ausland gearbeitet. Bei vielen Krisengebieten gsi, eigentlich in allen Krisengebieten, wo Krieg herrscht, bin ich sicher mindestens einmal gsi. Und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in St. Gallen vor ein bisschen mehr als 30 Jahren. Und ich weiss noch, als ich dann bei IKRK mich beworben habe und als ich genommen worden bin, hat mein Vater gesagt, ja gut, jetzt machst du das mal 2 Jahre und dann suchst du einen richtigen Job. Und ja, jetzt mehr als 30 Jahre später bin ich immer noch in dem humanitären Bereich tätig. Mir hat es einfach total den Ärmel hineingenommen. Es ist eine extrem faszinierende, interessante Arbeit. Ich war dann fast eben 30 Jahre beim IKRK und seit dem 1. März bin ich jetzt hier in Bern als Delegierter vom Bundesrat für humanitäre Hilfe tätig und gleichzeitig auch Chef von dem Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe.
Was ist denn der Schweizer Korps für humanitäre Hilfe eigentlich genau?
Das ist ein Milizkorps mit einem Pool von etwa 550 Expertinnen und Experten, die in 11 verschiedene Fachgruppen aufgeteilt sind. Gesundheit, Wasser, Bau, Sicherheit, Kommunikation. Und das Corps ist sehr kurzfristig, die Leute sind in diesem Corps dabei, die kann man sehr kurzfristig aufbieten und das ist eigentlich der humanitäre Arm von der schweizerischen humanitären Hilfe.
Was ist denn Ihre Aufgabe als Chef dieser Organisation?
Also ich bin eigentlich für die strategische Führung von dem Corps verantwortlich. Das heisst vor allem, was das Corps macht. Also was für Fachgruppen hat man in dem Corps? Was ist wichtig in dem Kontext, wo wir arbeiten? Kürzlich haben wir zum Beispiel eine neue Fachgruppe eingeführt, eine Fachgruppe Cash, weil man immer mehr, anstatt zum Beispiel Nahrungsmittel verteilt, gibt man Geldbeträge, dass die Leute sich das kaufen können, was sie am meisten brauchen. Ich bin verantwortlich für das wie das ganze Einsatzkonzept funktioniert, wenn das Corps eingesetzt wird. Und ich bin schlussendlich auch der, der entscheidet, ob das Corps eingesetzt oder nicht. Wie jetzt zum Beispiel in den letzten 2 Wochen in Marokko haben wir gesagt, wir wollen eigentlich einen Einsatz machen. Innerhalb von 24 Stunden war das Team bereit gewesen. Aber unser Hilfsangebot ist dann nicht angenommen worden. Und für Libyen hat man jetzt zum Beispiel entschieden, dass man eher Geldbeträge für andere Organisationen einsetzt als unser eigenes Goal.
Was müsste ich jetzt zum Beispiel machen, wenn ich auch bei der humanitären Hilfe mithelfen wollen würde?
Ja, das Beste ist gute Ausbildung, weil wir brauchen Fachleute, wie ich gesagt habe, Fachleute im Bereich Gesundheit, im Bereich Kommunikation, das ist ja das, was sie jetzt hier machen. Wir brauchen gut ausgebildete Leute und dann können sie sich beim Corps für humanitäre Hilfe melden.
Was machen denn so Helfer in diesen Krisengebieten? Wie kann man sich so einen Tagesablauf vorstellen?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was für einen Einsatz das es ist. Also, die Grundidee von dem Corps ist schon, dass man, und darum hat es mal früher geheissen, Katastrophenhilfskorps. Mhm. Und heute heisst es Corps für humanitäre Hilfe. Die Grundidee ist, dass es sehr schnell einsetzbar ist. So Soforteinsätze, Nothilfeeinsätze, zum Beispiel nach dem Erdbeben in der Türkei. Und wenn man so einen Nothilfeeinsatz macht, ist die Arbeit extrem intensiv. Da ist man nicht lang vor Ort, da ist man vielleicht ein paar Wochen, einen Monat, 6 Wochen ist man vor Ort und dort ist eigentlich wirklich, also jetzt der Rettungskette-Einsatz in der Türkei, das ist 24 Stunden im Tag, ist in einem Schichtbetrieb, also sehr intensiv und auch wirklich sehr direkt, auch mit der Bevölkerung ist man dann in Kontakt. Und wenn es dann um längere Einsätze geht, dort ist man dann schon auch tätig in der Unterstützung von lokalen Organisationen, Regionen, weil dort arbeiten wir ein bisschen längerfristig. Dort geht es nicht mehr eigentlich nur noch darum, dass man selber alles macht, sondern dass man durch lokale und mit lokalen Organisationen, Behörden, aber auch im Privatsektor unsere Programme umsetzt.
Sie haben vorhin mal gesagt, dass wo das in Marokko das Unglück passiert ist, dass Sie innerhalb von 24 Stunden ein Einsatzteam zusammengerufen haben. Wie funktioniert das? Wie werden die Leute informiert und wie werden vor allem die Leute dann nachher auch nach Marokko so schnell gebracht?
Also eben, sie sind ja schlussendlich dann nicht gegangen auf Marokko, weil unser Hilfsangebot nicht angenommen worden ist. Aber wie es funktioniert, ist eben, das Score umfasst 550 Leute und wenn so ein Einsatz, wenn ich entscheide, dass ein Einsatz stattfinden soll, werden sofort die Leute von den verschiedenen Fachgruppen, die Teil des Teams sind, angeschrieben und antworten eigentlich sehr schnell, ob sie verfügbar sind oder nicht. Und eigentlich in jeder Situation bringt man relativ schnell ein Team zusammen. Und es ist wirklich faszinierend. Ich habe das Gore eigentlich nicht so gut gekannt vorher und ich habe es jetzt erst selber in den letzten 6 Monaten kennengelernt und finde es absolut faszinierend, wie schnell das wirklich einsatzbereit ist. Aber es braucht natürlich, das ist jetzt nicht einfach Leute, die warten auf ein Telefon und nachher kommen. Es braucht dann wirklich auch Ausbildung. Die Leute machen jedes Jahr Ausbildungen in ihren verschiedenen Fachgruppen, aber auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, was humanitäre Hilfe, moderne humanitäre Hilfe heute ist. Also da investiert man wirklich sehr viel in die Ausbildung und in die Aufrechterhaltung von dem Milizkorps, der so eine typisch schweizerische Eigenheit ist und darum funktioniert es auch so gut.
Wie könnten denn jetzt Leute mithelfen, die eben nicht in so einem Score drin sind oder effektiv das schaffen, also so von außen vielleicht? Ich jetzt zum Beispiel, ich kann mich jetzt nicht direkt ausbilden und dann helfen, kann ich dann trotzdem irgendwie meinen Beitrag dazu leisten?
Ja, natürlich. Das Einfachste ist Spenden an internationale Organisationen oder an Schweizer NGO, die in so Krisengebieten tätig sind. Man kann aber auch im Inland sich engagieren, zum Beispiel für Anliegen von geflüchteten Menschen, die in die Schweiz gekommen sind und die natürlich auch häufig Hilfe brauchen, sich zum Integrieren zum Beispiel. Und dann natürlich auch kann man sich politisch betätigen und Prozesse unterstützen, die humanitäre Hilfe in ihrem Kern unterstützen.
Das Thema der diesjährigen Weltfriedenswoche bei Radio Chico lautet Solidarität. Können Sie uns erklären, was Solidarität für Sie persönlich bedeutet?
Ja, für mich ist Solidarität eigentlich die Fähigkeit, können sich in andere Menschen hineinzudenken und sich in ihre Situation zu versetzen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen einfach und simpel, aber es ist nicht so einfach. Und auch gerade wenn man Helfer ist, hat man irgendwie zum Beispiel immer das Gefühl, wenn man etwas bringt, müssen die anderen dankbar sein. Und ich habe sehr früh in meiner Karriere gelernt, was Solidarität ist und wie man sich eigentlich, auch wenn man es probiert, sich in andere Menschen hineinzudenken, es ist nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel, das war vor langer Zeit, das war einer von meinen ersten Einsätze in Somalia, war eine Stadt lang belagert und wir haben gewusst, dass dort wahrscheinlich mehr als 10'000 Leute am Verhungern sind. Und wir haben wochenlang probiert zu verhandeln, dass wir ein paar Lastwagen mit Nahrungsmitteln können in das Dorf bringen. Aber wir haben es erst nach etwa 4 oder 5 Wochen geschafft, dass beide Kriegsparteien schlussendlich einverstanden waren. Und dann sind wir dort hergefahren, über die Frontlinie, und es war sehr gefährlich, sind wir noch beschossen worden und sind dann schlussendlich in das Dorf gekommen. Und dann sind wir dort empfangen worden vom Gemeindepräsidenten und der ist total verrückt auf uns, dass wir nicht früher gekommen sind und hat uns zusammengeschissen und gesagt, was ist eigentlich los, wir sind schon so lange, haben wir euch gerufen. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber schau, jetzt sind wir ja da und eigentlich solltest du uns Danke sagen, dass wir die Risiken auf uns genommen haben, hier in das Dorf zu fahren, trotzdem, dass wir müssen über die Frontlinie fahren. Und dann hat er mir gesagt, schau, eigentlich bist du der, der uns Danke sagen will. Musst du dir mal überlegen, welcher willst du lieber sein? Willst du lieber dich oder willst du lieber mich sein? Mhm. Hast du gemeint, wir sind eigentlich gefreut, dass wir da sind und euch und angewiesen sind auf eure Nahrung? Ich wäre auch viel lieber der, der dir kann helfen. Und von dem her habe ich gedacht, das ist ein extrem gutes Beispiel, wie man eben wirklich sich muss Mühe geben muss, sich in andere Leute hineinzudenken und denen ihre Perspektive verstehen.
Sie haben ja selber schon im Kriegsgebiet, also Sie sind selber schon im Krisengebiet, Kriegsgebiet gewesen, wie Sie vorher gesagt haben. Spürt man dort die Solidarität unter den Leuten mehr als bei uns in der Gesellschaft in der Schweiz?
Ja, man spürt sie mehr, weil vielfach halt in diesen Kriegsgebiet oder Krisengebiet Not so gross ist, dass die Leute zusammenstehen und einander helfen müssen. Und es ist ja wirklich, man muss sich schon bewusst sein, in jeder Krise, ob jetzt das ein Erdbeben seit Marokko oder die extremen Überschwemmungen da in Libyen, die ersten Helfer sind die, die vor Ort sind. Das sind Nachbarn, das sind Freunde, das ist Familie. Und Not macht solidarisch. Und das hat man ja eigentlich da in der Schweiz auch gesehen, vor allem am Anfang von der Covid-Epidemie, wie plötzlich so spontane Hilfsgruppen entstanden sind, die einkaufen sind für Leute, die nicht mehr können selber einkaufen und so weiter und so fort. Ich habe schon das Gefühl, ja, man sieht es mehr, aber es ist auch, weil eben Not die Leute dazu zwingt, solidarisch zu sein miteinander.
Wie könnte man denn in Ihren Augen das solidarische Miteinander bei uns in der Schweiz fördern, obwohl wir eben nicht in so Notlage sind?
Ja, ich glaube, es geht wirklich darum, dass man dort anfängt, wo man kann. Und nicht irgendwie ohnmächtig ist und denkt, ich kann nichts machen für die riesigen Probleme jetzt hier in Sudan oder in der Ukraine, sondern probiert dort Solidarität zu leben, wo man etwas beeinflussen kann. Das, finde ich, ist eigentlich der Schlüssel zu mehr Solidarität.
Wenn Sie jetzt zum Schluss unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf Ihren Weg geben?
Ja, es ist genau das, oder? Ich rede viel mit Leuten, die mir die Frage stellen, wie kann man denn, du bist so lange in diesen Krisengebieten, du hast so viel Not gesehen, du hast so viel Leid gesehen, wie kannst du das so lange machen? Oder? Und ich sage immer, schau, ich habe das Glück, dass ich diesen Beruf gewählt habe, dass ich das machen darf. Aber von mir aus gesehen, die Solidarität muss man nicht unbedingt international in der Ukraine ausleben, oder, sondern man kann sie wirklich in seinem eigenen Umfeld vorleben. Man soll das beeinflussen, was man kann. Und das finde ich eigentlich wirklich ist das Wichtigste.
Dann bedanke ich mich für das spannende Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen noch ganz schöne Herbsttage und alles Gute für die Zukunft.
Danke vielmals.